Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ulrich Kuhn, Intendant des Deutschen Theaters Berlin und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Guten Tag, Herr Kuhn.
Guten Tag.
Und während die Nachrichten liefen, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Sie werden weder noch, noch ein bisschen länger Intendant des Deutschen Theaters sein, das schon, aber vor allem den Posten des Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins geben Sie bald ab. Beide Posten geben Sie bald ab. Wie fühlen Sie sich damit?
Ja, unterschiedlich. Also im Bühnenverein habe ich sehr lange viel Energie investiert. Hab's gern gemacht, aber ich lasse jetzt auch gerne los. Beim Deutschen Theater, das ist dann doch im engeren Sinne ein Aufgabengebiet, was mir sehr ans Herz gewachsen ist, vor allem Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, mit denen ich sehr gern arbeite. Das sind jetzt aber auch noch fast 3 Jahre, also da habe ich noch einiges vor.
Aber es ist was anderes, ne? Wenn man weiß, das ist der Punkt, an dem wird es zu Ende sein und dann kommt Iris Laufenberg aus Graz,
genau.
Und ist ihre Nachfolgerin.
Es gibt einen richtigen Endpunkt. Aber das müssen wir ja auch ein bisschen üben als Menschen,
richtig,
dass es die Endpunkte gibt.
Ja. Ja, schön, dass Sie hier sind. Wir werden die Themen des Tages besprechen und gleich unser erstes Thema ist ja der Jahrestag von Bataclan. Am 13. November 2015 haben sich die islamistischen Attentate in Paris ereignet. Das wollen wir gleich besprechen. Was ist heute Stand der Dinge in diesen Dingen? Ulrich Kuhn ist mein Gast, der Intendant des Deutschen Theaters und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Vor 5 Jahren, das war der 13. November 2015, haben islamistische Attentäter in Paris 130 Menschen getötet, im Bataclan, in dem Konzertsaal, in Bars im Pariser Nordosten und auch vor dem Stade de France. Mehr als 600 Menschen wurden verletzt und das ist natürlich ein Tag, dieser 13. November, an dem der Opfer dieses Terrors gedacht wird in Frankreich. Frankreich, Herr Kuhn, hat sich ja recht widerstandsfähig gezeigt. Man hätte fürchten können, dass sich das Land nach solch einem Attentat, und es sind ja auch andere noch gewesen, Charlie Hebdo hat es ja auch gegeben, populistischer färbt. Aber dann hat Frankreich 2017 Emmanuel Macron gewählt und der hat klar für Versöhnung sich ausgesprochen, für Gemeinsamkeit.
Ja, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Genau, entweder was bricht auseinander, eine Gemeinschaft, oder sie rückt zusammen und rückt zusammen, ohne sich selber zu radikalisieren.
Mhm. Ne?
Und das ist da offensichtlich gelungen. Das ist ja auch die Hoffnung, die man eigentlich immer hat, wenn man mit radikalen Taten, mit radikalen Tendenzen, Terrorismus konfrontiert ist, dass man die Wurzel der Gemeinschaftsfähigkeit im Grunde wieder mobilisiert und dass die ja in jedem drinsteckt. Das ist ja immer in jedem Menschen beides, ne? Dass er vereinsamt, dass er in der Vereinsamung sich ungerecht behandelt fühlt und irgendwo abdriftet. Und die andere Variante ist natürlich die, dass man den sozialen Zusammenhang wertschätzt und im Grunde gerade in der Bedrohung noch mal intensiver sucht. Und die Kultur zum Beispiel ist ja auch so ein Weg, die diese Bindekräfte, auch wenn sie kritisch arbeitet, stabilisiert eher.
Mhm. Kultur, dazu gehört auch das Lesen, dazu gehören die Bücher. Es gibt ein Buch in Frankreich, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und das haben zusammengeschrieben 2 Männer. Der eine ist Vater eines Attentäters, der andere ist Vater eines Opfers, einer jungen Frau, die gestorben ist bei diesen Attentaten am 13. November 2015. Und wir hören mal Georges Saline, eben diesen Vater dieses jungen Mädchens, das da sterben musste.
Es gibt Menschen, die stören sich daran, dass ich mich als Angehöriger nicht so verhalte, wie ich es in ihren Augen tun müsste. Ein Angehöriger, ein Opfer, sollte sich rächen wollen. Wie in Bruce Willis Filmen. Der Typ hat meine Tochter getötet, jetzt nehme ich meine Waffe und töte den Typen.
Und er sagt eben, ich will keine Rache üben.
Ja,
das ist bemerkenswert.
Dieser Dialog wurde ja begonnen von dem Vater des Terroristen, der ihn angeschrieben hat. Und dass er das dann nicht verhindert hat, sondern dass er sagt, der Vater des Terroristen ist auch ein Opfer. Also praktisch seines eigenen Sohnes, der einen Weg gegangen ist, den der Vater gar nicht verstehen kann. Wir haben beide unsere Kinder verloren in einer sehr unterschiedlichen Weise. und dass er eben nicht sagt, jetzt gibt es einen Fluch für die ganze Sippe oder für die Familie, sondern dieser verzweifelte Vater, die Väter sind jetzt Freunde geworden, so nennen sie sich. Und das Buch ist, glaube ich, sehr hilfreich und heilsam. Und dass es natürlich in der Umgebung von so jemandem auch jemand gibt, der oder viele gibt, die sagen, die Welt ist einfacher, hier stehen die Täter und ihre Angehörigen und wir sind die Opfer. Dass der das durchbricht oder dass die beiden das durchbrechen, das finde ich sehr, sehr, ja, irgendwie macht einem selber auch froh.
Macht einem Mut, dass das möglich ist. Ja. Ja. Das ist so eine sehr persönliche Ebene. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann eine politische Ebene aussehen? Wie kann man da gut agieren? Wir haben heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit Susanne Schröter gesprochen. Sie ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Und sie sagt, auf der politischen Ebene ist es aber ganz wichtig, dass man den sogenannten politischen Islam in Deutschland auch, jetzt nach Deutschland geblickt, sehr viel ernster nimmt. Und sie sagt, das tut kaum jemand.
Die Tabuisierung des Themas, auch schon des Begriffes politischer Islam, die geht durch alle Parteien, wenn man mal die Politik nimmt. Also ganz besonders natürlich auf der Seite der Linken, Organisationen, Parteien bis in die SPD, in die Grünen hinein, wo man sehr schnell, wenn man alleine eine bestimmte Terminologie benutzt, schon als antimuslimische Rassistin, als Islamophob oder Ähnliches denunziert wird. Aber diese Verweigerungshaltung der Realität ins Auge zu sehen, die geht auch in die Reihen der CDU bis in die CSU hinein.
Würden Sie ihr zustimmen, dass es da eine Tabuisierung gibt?
Auf der einen Seite gibt es eine Tabuisierung und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Tendenz, den ganzen Islam so zu vereinnahmen unter Islamismus. Also das ist sicher richtige Arbeit, das auseinanderzuhalten, weil im Namen von Religionen, da können wir als Christen gut mitreden, es sind unglaubliche Verbrechen passiert, wie halt immer alles, was so zum Dogmatismus neigt, auch dogmatische Tendenzen dann zur Folge hat. Und ich glaube, beide Gefahren sind da, dass man also jeden, das erzählen ja auch viele Angehörige des Islam, dass sie sagen, man wird auf der Straße beschimpft. Und die andere Gefahr, die wurde gerade auch beschrieben, dass man den Islamismus in seiner gefährlichen Tendenz oder den IS oder den politischen Islam dann im Grunde verharmlost oder nicht wahrhaben will. Und da die Trennschärfe hinzukriegen, ist sicher echte Arbeit, aber dafür gibt es ja dann Verfassungsschutz und dafür gibt es natürlich auch die politischen Instrumente, die dem nachgehen müssen.
Und es gibt die Islamkonferenz, also man hat ja doch durchaus einen Dialog geführt, aber wir hören nochmal Susanne Schröter, weil sie sagt, da ist noch Arbeit zu tun.
Also ich frage mich auch manchmal, was eigentlich los ist, dass man zum Beispiel nach diesen vielen Jahren Islamkonferenz, dass man da immer noch außerordentlich blauäugig nur auf bestimmte Akteure setzt, nämlich auf Akteure, die in großen islamischen Vereinigungen organisiert sind, die allesamt ein außerordentlich problematisches Islamverständnis haben und von denen die Mehrheit auch noch auslandsabhängig ist.
Ist wahrscheinlich ein Problem.
Das ist genau der Punkt, diese Auslandsabhängigkeit, die Gesteuertheit, das ist auch bei den Hochschulen der Fall, dass man sagt, ja, wie sehr wird da eine Botschaft schon mitgesendet? Ich persönlich bin ja auch Teil einer Bemühung, House of One hier in Berlin, drei Religionen Kirche hinzukriegen und sehe natürlich auch die andere Chance oder die andere Möglichkeit zu sagen, ohne blauäugig zu sein, wie kann man denn an Öffnungen arbeiten, dass jede Kirche das eigene hat, aber trotzdem sich die Durchlässigkeit für vielleicht die guten Botschaften der Religion zu bewahren. Also es ist kein Zufall, dass der Begriff Barmherzigkeit in der Bibel und im Koran eine zentrale Rolle spielt. Die Frage ist halt immer, in welche Ecke dieser sehr komplex aufgeschichteten Religion bewege ich mich? Und da kann man sehr viel ins eine Extrem und ins andere Extrem mitnehmen. Aber die Feindesliebe und so weiter sind ja alles Dinge. Deswegen glaube ich, ist es auch so schwierig, da einfach damit umzugehen.
Ja, in der Tat. Ein weites Feld und wir könnten eine Stunde mindestens weiter darüber sprechen. Wir lassen es jetzt einfach in diesem Moment hier so stehen. und gucken gleich mal ins Theater zurück, da wo Sie herkommen, weil der Zauberberg soll als Livestream Premiere haben nächste Woche. Und das bevor er analog Premiere hat. Das Deutsche Theater, Herr Kuhn, ist natürlich zu Lockdown, aber nächsten Freitag erleben wir trotzdem die Premiere, die ansteht. Sebastian Hartmann inszeniert einen Roman von Thomas Mann, nämlich den Zauberberg. Und ich bin gespannt. Also online im Livestream, ich habe natürlich auch schon einige Produktionen gesehen, aber jetzt war es noch nicht so, dass man eine echte Premiere erstmal online sehen konnte, bevor man sie dann hoffentlich im Dezember, weiß man noch nicht, aber hoffentlich analog sehen kann. Warum haben Sie sich entschieden, das zu tun?
Ja, wir haben ja die merkwürdige Situation, dass wir wie viele andere auch weiterarbeiten dürfen, aber nicht spielen abends. Und das heißt, wir probieren 3-4 Stücke. Wir sind fleißig mit Abstandsregeln und mit Hygieneregeln beim Arbeiten und haben natürlich, sucht man dauernd nach Wegen, wie kann man trotzdem das Gefühl von Theater, auch von Live-Begegnungen, wachhalten. Das haben wir schon im letzten Lockdown versucht mit ein paar Livestreams, aber auch mit Aufzeichnungen und so weiter. Und jetzt, da wir mit dem Zauberberg so in die Endkurve kommen, dachten wir, das wäre doch ein Weg, da jetzt eine möglichst eigenständige Version, also das nicht nur abzufilmen, sondern eine eigenständige Version dieser Inszenierung, die sich durchaus dessen bewusst ist, dass keine Zuschauer im Zuschauerraum sitzen, aber dass die vor den Bildschirmen dann sitzen, an ihren Laptops und Fernsehgeräten.
Wie viele Kameras werden Sie denn installieren?
Also es sind 4 oder 5. Mhm. Also das wird alles so verfolgt und natürlich richtig von Sebastian Hartmann, aber auch von seinem Kameramann. Also im Bewusstsein dessen, dass es dann live streamt wird, umgesetzt.
Hat er seine Inszenierung daher also verändern müssen? Das heißt, es ist nicht genau das, was er geplant hatte.
Ist ja immer schwer zu sagen, was in den Köpfen der Regisseure passiert. Ich glaube schon, dass er weitgehend das umsetzt, weil er den Weg jetzt auch schon begleiten lässt. Also die Kameraleute sind seit letztem Montag dabei. Also wir haben 2 Wochen zusammen. Das wird sicher Auswirkungen haben. Also die Inszenierung auf der Bühne dann im Dezember, falls wir das dürfen, die wird nochmal anders sein, das ist klar. Aber ich denke, in der Substanz hat es schon sehr viel von der Inszenierung. Und man muss vielleicht dazu sagen, Zauberberg, das kann man natürlich nicht als Erzählung auf die Bühne bringen. Und Sebastian Hartmann ist auch eher ein sehr intellektueller Regisseur, der so sehr fragmentarisch und sehr diskurshaft inszeniert. Also im Grunde wird das auch eine Reflexion, wenn man so will, über das Herausfallen aus der Zeit möglicherweise, diesen Sonderzustand, den da Hans Castorf im Zauberberg erlebt.
Und es ist eben was anderes, also wenn man weiß, das ist jetzt nicht eine Aufzeichnung eben, die dann und dann aufgezeichnet wurde, sondern es ist wirklich live, so das, wie wir hier live im Studio
genau,
stehen.
Genau, da würde ich auch sagen, die Aufzeichnung ist nochmal was anderes. Wir haben gerade den Menschenfeind aufgezeichnet, der kam auf Dreisat jetzt vor einer Woche, das war auch sehr schön, aber wir haben mehr von dem Gedanken des Theaters im Livestream drin. Sie sind nur nicht da, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also auch wir wissen, das wird jetzt jeder Fehler, alles, was wir anders machen, falsch machen oder wie auch immer, ist lebendig vorhanden. Also das Band zwischen denen, die zuschauen und uns ist sehr, sehr intensiv. Mhm. Also ich finde das nicht nur eine defizitäre Veranstaltung oder das Auffangen von Problemen, sondern das hat eine eigene Chance, einen eigenen Charakter und da freue ich mich eigentlich drauf.
Und wenn das jetzt gut funktioniert, also soweit ich das gelesen habe, wollen Sie das nur am 20. November so tun und das steht dann zwar noch zur Verfügung, wird aber nicht nochmal so gestreamt live, oder?
Ja, also das sind so Gedanken. Ich glaube, wir reagieren da auch auf die Dinge peu à peu, wie sich die Dinge, wie Entscheidungen in der Politik entwickeln. Das kann durchaus sein, dass wir es vielleicht nochmal machen. Mhm. Überhaupt glaube ich, dass wir seit dem letzten Lockdown alle gelernt haben, dass es kein totales Zurück, also nur auf die Bühne gibt. Man merkt, so ein paar Chancen sind schon im Digitalen. Es gibt viele Zuschauer, die uns gerne zugucken, die, was weiß ich, in Freiburg sitzen oder gar im Ausland. Und wir haben schon im Frühjahr das sehr intensiviert, viele andere, also alle Theater eigentlich. Und die Bewegung ist jetzt nicht die, wenn wir wieder spielen dürfen, gibt es nur noch das analoge Theater. Das ist unser Herz, wenn man so will. Ich glaube auch, da kann man jetzt nicht so tun, als könnte man eine zweite Fernsehanstalt werden, ist ja logisch. Ne? Mhm. Aber trotzdem, die digitalen Chancen und Möglichkeiten, die auch partizipativ und aktuell und live möglich sind, die wollen wir schon weiter nutzen.
Aber mit der Partizipation ist natürlich so eine Sache. Das ist ja das Einzige, also wenn man dann auf dem Sofa sitzt und sagt, es ist live und ich bin dabei. Aber was man eben nicht kann, man kann sich nicht in der Pause im Foyer mit anderen Zuschauern austauschen oder danach eben dieses eigentliche Erlebnis, ich fahre dahin, ich treffe mich mit dem Publikum, das habe ich wirklich nur im Geiste.
Ja, aber teilweise haben wir das auch gemacht bei Radar Ost, da hatten wir praktisch das ganze Theater begehbar gemacht und dann gibt es ja Live-Chats, also wo man praktisch auch permanent kommentieren kann und Antworten kriegt. Es gibt aber auch so Möglichkeiten, nach einen richtigen, lebendigen Diskurs hinzukriegen. Aber es ist halt immer ein Abstand da, aber wir erleben es ja tagtäglich. Telefon oder Handy ist besser, als sich nicht zu sehen, die Zoom-Konferenzen, also diese ganze Nähe, Abstandstechniken, die wir haben. Wir schätzen auch, dass, ich sag mal, 100% minus 10, minus 20. Also es gibt nicht alles oder nichts, sondern es gibt viele Formen der Anwesenheit und der Nähe, die man üben muss.
Nächste Woche werden Bundestag und Bundesrat voraussichtlich abstimmen über die Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Da will die Koalition genauer vorgeben, welche Beschränkungen bei dieser epidemischen Lage, die wir haben, möglich sind. Da geht es um Abstandsgebote, Kontaktbeschränkungen, auch um die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Aber es geht auch um die sogenannte Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen. Ich zitiere hier den Punkt 5 in einem der Paragraphen, also Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Kultur- oder Freizeitgestaltung zuzurechnen sind. Herr Kuhn, da ist ja jetzt schon einige Male darüber diskutiert worden, dass hier die Kultur- und die Freizeiteinrichtungen sozusagen in einem Atemzug genannt werden. Ist Kultur eine bloße Freizeitgestaltung?
Ja, es ist auch eine Freizeitgestaltung. Kultur soll ja immer unterhaltsam sein. Man geht ja auch freiwillig hin. Also ist jetzt kein verordneter Kulturgenuss. Es ist auch der Schönheit, der Leichtigkeit verpflichtet. Aber es ist mehr. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass es mehr als Freizeit, mehr als Zerstreuung ist. Das ist ja auch ein Grundrecht auf kulturelle Teilhabe. Es ist ein öffentlicher Auftrag. Die Kultureinrichtungen werden mehr oder weniger öffentlich unterstützt oder finanziert. Und insofern hat sich die Gesellschaft schon was dabei gedacht, dass sie sich in den Städten als Zentren des Selbstverständnisses, des Diskutierens über sich selbst, wie man eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft interpretiert, dass sie da sich so eine Kultur leistet. Und daraus geht dann auch hervor, dass es Differenzen beispielsweise zu Wettbüros gibt oder zu Fitnessstudios oder zu Minigolfstudios, Minigolfanlagen und so weiter.
In diesem Bund-Länder-Beschluss, ich glaube, das war das, was ursprünglich diesen Ärger von vielen Kulturschaffenden hervorgerufen hat, da stand eben, Zitat, Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind. Und da wurde in einer Reihe gesagt, Theater, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Bordelle, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. Jetzt all das, was Sie gesagt haben, was vielleicht so ein Theater oder einen Konzertsaal doch besonders macht, gibt ja trotzdem viele, die sagen, dieses Gejammer der Kulturschaffenden ist aber kaum aufzuhalten, anstatt zu lamentieren, sollen wir lieber zusammenhalten, hat zum Beispiel Hasko Weber gesagt in Weimar.
Ja, ja, also Hasko Webers schätze ich persönlich und die Aussage schätze ich auch. Ich finde es auch nicht, es ist kein Lamentieren, es ist einfach ein Beschreiben, dass man sagt, wenn uns der Staat oder die Gesellschaft eine Aufgabe gibt, dann wäre es auch ganz gut, wenn es uns die Aufgabe auch ausführen lässt. Also man trennt sich da von niemand ab. Ich selber bin ja ein großer Sportfan und bin auch der Meinung, dass Sport ja eine Art von Kultur ist oder an unserer Kultur auch teilhat. Also insofern ist die Spalterei schlecht. Ich würde aber die Interpretation jetzt ein bisschen von mir weisen, dass das jetzt ein Lamentieren ist. Aber zu sagen, Leute, diskutiert uns vielleicht doch eher in einem Zusammenhang von Schulen. Kulturelle Bildung ist nämlich lebenslang den Geist und die Herzen offen halten für das, was Gesellschaft, Gemeinschaft ausmacht, was unsere Anwesenheit hier reflektiert, was Existenz auslotet. Das darf man dann schon mal sagen, dass es bei aller Wertschätzung für ein Fitnessstudio vielleicht auch noch einen Mehrwert hat. Da macht man niemand anders platt oder diskreditiert niemand anders. Aber man beschreibt schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist für uns Menschen. Also wir neigen zur Vereinzelung. Wir haben es gerade bei den Terroristen gesagt. Die Frucht von Vereinzelung, von Demütigung, von ich bin nicht gemeint. Die Frucht davon ist schlussendlich entweder die Implosion, man will nicht mehr leben, oder die Explosion, man sucht Feinde. Und die Kultur arbeitet ja an Durchdringungen, an Verbindungen. Das ist ein Wert. Und die Gesellschaft gibt uns diesen Auftrag. Und wenn es jetzt nicht gar nicht geht, sollte man immer wieder nach Wegen suchen, wie wir diese Aufgabe für das Publikum, wir spielen ja nicht für uns, wir proben weiter, wir sind ja da. Und wir werden auch dafür bezahlt, wohlgemerkt vom Staat. Und dass man dann sagt, ja, in welcher Weise auch immer, ihr müsst das machen dürfen.
Mhm. Welche Wege kann man also finden, um sich an sein Publikum zu wenden, auch wenn eben gerade Pandemie herrscht? Amelie Deuffelhardt, Ihre Kollegin, Intendantin auf Kampnagel in Hamburg, hat bei uns hier in Deutschlandfunk Kultur dieses gesagt.
Jetzt in der Krise zum Beispiel können wir uns nicht irgendwo in einem anderen gesellschaftlichen Bereich sinnstiftend betätigen für so eine Zwischenzeit. Schauspielerinnen und Schauspieler zu alten, vereinsamten Menschen schicken, in Gesundheitsämtern aushelfen. Also ich denke manchmal so, natürlich sind wir enorm wichtig, aber vielleicht muss man in der Pandemie auch mal ein bisschen zurücktreten und überlegen, was können wir noch tun?
Also, ein richtiger Gedanke?
Total richtiger Gedanke. Wobei die Frage, ich würde mal fragen, ob Frau Deuffelhardt sich schon, wo sie sich jetzt rumgetrieben hat, also dass immer so anderen sagen, was sie machen wollen, das nervt mich ja total. Das muss ich zugeben. Ich bin so ein alter Pfadfinder. Das ist heute nicht mehr so angesagt. Da hieß es dann jeden Tag eine gute Tat. Das finde ich eine gute Losung.
Aber Sie sind ja auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.
Ja, genau.
Also da müssen
und,
Sie ja auch Losungen ausgeben.
Ja, und so ist es. Also deswegen sagen wir ja, absehen von uns selber. Aber das habe ich ja vorher versucht zu beschreiben. Das Spielen für Menschen ist kein egoistischer Vorgang. Also wir bestehen nur aus Kommunikation. Unser Ensemble beispielsweise will im Dezember tagtäglich Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern, denen es weniger gut geht als Ihnen, die Sie kennen, mit denen Sie befreundet sind, und auf deren Lebenssituation, im Zweifel Not und so weiter hinweisen. Also es gibt diese Energie. Also die Anregung ist immer gut, aber es gibt die Energien, denen wird nachgegangen. Ob man nun auf welche Weise, da sollte man großen Freiraum den Einzelnen geben, wie man das gestaltet. Und diese ganzen Aktivitäten des Spielens im digitalen Raum gehören ja auch dazu. Also einerseits sich nah an dem verhalten, was man kann, und andererseits eigentlich auch immer, das insofern stimme ich dem schon zu, eine soziale Energie entwickeln, die über den künstlerischen Kern dessen, was wir tun, auch hinausgehen. Und das ist aber eigentlich was, ähnlich wie das Maskentragen, was man als Losung ausgeben sollte, aber nicht immer Leute diskreditieren und mit Botschaften begleiten. Sie werden es schon nicht machen, sondern auch darauf vertrauen, dass die Kunst uns auch zu sozialeren Menschen macht.
Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters, hier in Berlin zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und wir haben eben über die Arbeit am Theater in der Pandemie gesprochen, Herr Kuhn. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann sagen Sie, es ist gut, dass die Theater zurzeit arbeiten dürfen, auch wenn kein Publikum kommen darf. Sie haben ja sehr stark sozusagen dargelegt, warum das Theater wichtig ist. Aber im Grunde macht die Politik, wenn ich jetzt mal die Politik so sie nennen will, es richtig, indem sie sagt, ja, die Institutionen dürfen weiterarbeiten und dürfen sich diese neuen Wege ausdenken, mit denen sie auf ihr Publikum zugehen.
Also die Richtung des Handelns der Politik ist schon seit längerem sehr richtig. Also wir haben uns ja auch nach dem Sommer reingetastet über 1,50 Meter Abstand im Publikum, dann 1 Meter. Es wird ja immer besser, dann sind die Zahlen hochgegangen. Insofern, selbst wenn man an einzelnen Dingen rumkritisiert, ist der Weg ja nachvollziehbar. Mhm. Und jetzt geht es aber wieder darum, jetzt dürfen wir weiterarbeiten. Und jetzt ist so die Frage, wie und wann kann man zurückkommen?
Ja, wie kann man zurückkommen? Übrigens, die Bundeskanzlerin hat ja wirklich ganz viel Zustimmung erfahren. Jüngster ARD-Deutschland-Trend, 74% der Wahlberechtigten sind mit Merkels Arbeit und der Arbeit der Koalition auch. Da sind es 67%, Höchstwert, sehr zufrieden. Also Sie als Theatermann würden sagen, ich bin das auch.
Ich bin das auch und im Grunde stelle ich Fragen an Stellschrauben. Und das, was wir vorher beschrieben haben, wer wird da in einen Topf geworfen? Kann man da nicht noch mehr differenzieren? Wie spät wird kommuniziert, dass 70% nicht nachverfolgt werden können, nachdem man uns 7 Monate erzählt, nehmt bitte die App, dass alles nachvollzogen werden kann. Wir schreiben ja jeden Besucher auf, da kann alles nachvollzogen werden. Also da manchmal könnte man ein bisschen differenzierter kommunizieren und früher kommunizieren. Also es gibt sicher viele einzelne Kritikpunkte, aber wenn man die Größe der Aufgabe betrachtet, dann glaube ich schon, dass dieser stoische Weg, den Angela Merkel und die Ministerpräsidenten gehen, allerdings die Ministerpräsidenten schon in einer großen Ignoranz gegenüber der Kultur, in einer Art Nichtwahrnehmung dessen. Und deswegen haben wir schon ein bisschen lauter mal hier geschrien, weil ich denke, so partielle Blindheiten sollte man dann schon auch benennen.
Und wie könnte sozusagen der Weg jetzt differenzierter gehen, zum Beispiel segmentierte Öffnungen, indem man zum Beispiel die Museen wieder aufmacht eher schon?
Ja, also ich glaube, man muss nicht immer alles oder nichts wollen. Also es ist so wie ein großer Fluss, der verstopft ist, der muss sich halt viele kleine Wege suchen. Das wäre so mein Bild für das, was wir vielleicht suchen müssten. Ich würde auch sagen, man könnte zum Beispiel sagen, in der Tat, jetzt machen wir die Museen wieder auf. Es muss nicht immer das Theater sein. Es gibt viele Kulturträger. Oder man intensiviert die Jugendarbeit wieder. Die Schulen sind offen, die Kinder, mittags gehen sie heim. Und im Moment ist es uns untersagt, Jugendclubs und so weiter zu machen. Da gibt es auch Gründe dafür. Trotzdem, man könnte auch antizyklisch arbeiten und sagen, so, jetzt machen die Theater wieder ihre Jugendarbeit. Oder wir machen nur, wenn wir 3 Bühnen haben, nur eine auf. Also man kann bestimmte Bereiche eingrenzen und dann so Schritt für Schritt, je nachdem, wenn man dann auch sieht, das schadet nichts oder nützt sogar im psychosozialen Kontext, dann kann man wieder weitere Öffnungen erwägen.
Aber die Idee, wie die Bayern das halten, dass zumindest mal 50 Zuschauer in den Zuschauerraum dürfen, die halten sie für wenig sinnvoll.
Ja, das ist genau so eine verkürzte Art, irgendwie über alles drüber mit einer Entscheidung, egal wie groß der Raum ist, in der Staatsoper hat man 50 Zuschauer, dann in der Studiobühne auch. Und da wird dann was pervertiert, glaube ich. Diese Räume sind wahnsinnig gut gelüftet. Die Abstände sind sowieso da. Die Masken trägt man. Das kann man nicht mehr nachvollziehen. Also man muss schon nachvollziehbar handeln und muss sein eigenes Handeln auch immer wieder begründen. Und ich würde mal sagen, in einem großen Raum 50 Zuschauer, das dann so trostlos. Und da ist der Aufwand, eine Oper beispielsweise zu spielen, ein solches Missverhältnis, dass man lieber, da würde ich dann lieber sagen, macht uns lieber gleich ganz zu.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt, Teile der Querdenken-Bewegung seien ein Fall für den Verfassungsschutz, denn, Zitat, da handle es sich um ein wachsendes Konglomerat von rechtsextremen Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern. So hat er das ausgedrückt und viele dieser Gruppen wollten einen anderen Staat. Herr Kuhn, ist das ein Vorschlag hier von Söder, den man ernst nehmen sollte? Oder hat er den gemacht, weil er sich jetzt sozusagen zu Wort melden wollte vor dem anstehenden Bund-Länder-Treffen am Montag?
Ja, wahrscheinlich beides. Ich begleite ja die verschiedenen Verwandlungen von Markus Söder in den letzten Jahren und Monaten mit Staunen und auch mit einer gewissen Vorsicht, weil so diese Saulus-Paulus-Entwicklungen ja einem immer auch skeptisch machen. Und natürlich ist das eine interessante Wendung, wenn er jetzt sagt, also Querdenken, da hat er ja gar nicht Unrecht. Wahrscheinlich, dass sich in so einer Bewegung sehr viel sammelt, AfD, Leute, die die einen Merkel-Hass, überhaupt einen Hass auf die Gesellschaft haben, die aus unterschiedlichsten Motiven auf jeden Fall zu einem sehr radikalen Verhalten imstande sind, die auch diese Demonstrationen, die Exzesse, die werden ja nicht durch die Polizei provoziert in dem Fall, sondern durch die, die da durch die Straßen ziehen, die schon per Ansage, und das ist ja ein Verstoß gegen diese Maskenpflicht, die einfach aggressiv gegen alle Auflagen verstoßen. Das sagen die auch vorher schon an. Und insofern würde ich sagen, egal wer den Vorschlag macht, da mal genau hinzugucken und das kritisch zu begleiten und zu durchleuchten, ist wahrscheinlich ein richtiger Vorschlag. Wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach. Und es gibt ja den Verfassungsschutz ohnehin. Also was da noch Zusätzliches getan werden könnte, kann ich gar nicht beurteilen. Aber
ja, in der Tat ist es wahrscheinlich nicht so einfach, denn es sind eben verschiedene Gruppen, die bei diesen Demonstrationen zusammenkommen. Und zuletzt eben letztes Wochenende in Leipzig, als das ja dann auch eskalierte. Und insofern die Querdenkenbewegung insgesamt hatte sich ja zumindest lange Zeit von rechts abgegrenzt. Also da müsste man aber tatsächlich genau hingucken, sagen Sie. Ja,
ja, ich fand zum Beispiel gut, der Kabarettist Schröder, glaube ich, war es, der ging auf eine Einladung dorthin. Und er hat dann praktisch durch seinen eigenen Auftritt den Querdenkern klar gemacht, dass sie ihn als linken Kabarettisten tolerieren müssen, weil sie ja für Meinungsfreiheit sind. Und so ein Weg ist natürlich sehr riskant und gleichzeitig ganz toll, weil sie den Zuhörenden, wenn sie es denn wollen, die eigenen Widersprüche vorführen. Mhm. Also so die Zivilcourage des Einzelnen ist auch in der Auseinandersetzung mit Querdenken, glaube ich, auch wichtig. Und nicht alles sozusagen, da muss jetzt mal die Polizei, da muss jetzt mal der Staat, da muss mal der Verfassungsschutz, sondern auch immer Farbe bekennen im Alltag wäre nicht ganz unwichtig.
Dieses Treffen am Montag hat natürlich auch dazu geführt, dass andere Vorschläge noch gemacht wurden. Zum Beispiel will Nordrhein-Westfalen die Weihnachtsferien schon am 18. Dezember beginnen lassen, nicht erst am 22. Dezember. Die Idee ist, dass dann so eine Art Vorquarantäne ermöglicht wird. Dann kann man schon mal gucken, wie gesund ist man denn kurz vor Weihnachten? Trete ich jetzt die Reise wirklich an zu meinen Verwandten? Mhm. Aber dieses Thema Weihnachten wird uns, glaube ich, noch sehr beschäftigen.
Ja, weil natürlich einerseits ist es egal, ob man gläubig ist oder nicht, ist es halt das Zusammenkommen der Familien, der Großfamilien, das Reisen und traditionell der Nähe. Und da glaubt natürlich kein Mensch dran, wenn Leute beieinander sind, dass sie dann familiär Abstand halten.
Ja, ist schwierig.
Und insofern ist es wahrscheinlich richtiger, sehr vorsichtig mit dieser Sehnsucht umzugehen und zu sagen, bleibt, also da finde ich auch, bleibt lieber daheim, geht nirgendwo hin und feiert da im kleinen Kreis. Und
guckt dann und wann auf den Stream des Deutschen
zum
Theaters.
Beispiel.
Gleich nach den Nachrichten geht es hier in Deutschlandfunk Kultur um einen Tunnel, und zwar den Fehmarnbelt-Tunnel, der Deutschland und Dänemark verbinden soll. Ulrich Kuhn vom Deutschen Theater, Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie diesen Weg sozusagen schon genommen haben auf der Fähre, nicht etwa im Tunnel natürlich, den gibt es ja noch nicht, aber dieses Projekt ist jetzt genehmigt worden. Denken Sie, es ist eine gute Idee, diesen Tunnel zu bauen?
Ja, also soweit ich es beurteilen, man kommt halt schneller, ja, als Tourist oder die Verbindung natürlich der von Dänemark und Deutschland ist da noch einfacher, oder wenn man nach Kopenhagen beispielsweise will, ist man halt einfach schneller dort und ist alles einfacher wie all diese Tunnelgeschichten, man braucht keine Fähre mehr.
Schade, oder? Ich meine, auf der Fähre bläst einem der Wind um die Nase.
Sie sagen es, also das ist ja immer eine Frage, wie blickt man drauf, ist die Verlangsamung zwischendrin nicht eine Qualität, also ist die Strecken immer mehr verkürzen? Ich komme ja vom Bodensee, da gibt es eine Fähre nach Meersburg und wir haben da immer Theater gespielt. Und diese 17 Minuten auf der Fähre waren für mich immer eine Verlangsamung, ein Rausnehmen aus dem Rhythmus, auch nachts, wenn ich zurückfuhr, wo ich gedacht habe, also wenn ich mit dem Auto oder mit dem Rad fahren würde, würde ich da irgendwie wieder durchhetzen und so wird praktisch die Energie rausgenommen oder wird man auf Pause gestellt. Das kann man so, kann man es auch sehen. Ja.
Ja, wir werden mal gucken, was die Kollegen gleich darüber berichten, weil natürlich sind die Menschen auf Fehmarn geteilter Meinung. Die einen finden es gut, die anderen finden es weniger gut. Dazu gleich mehr. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ich war sehr gerne hier. Vielen Dank Ihnen.
Danke Ihnen.